Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen wiederholen, aber nachdem nicht alle da sind, lasse ich es vielleicht, und zwar, was überhaupt der Planet ist, also was man unter Planet versteht, weil ja das vielleicht nicht selbstverständlich ist. Unter einem Planet, so wie wir es in der Astronomie verstehen, das ist eigentlich eine Teilung zwischen vier terrestrischen Planeten, so wie das in der Astronomie bezeichnet, und vier Gasplaneten. Also terrestrisch heißt erdähnlich, weil sie physikalisch erdähnlich sind. Man sieht das rein physikalisch, also erdähnlich von der Materie her. Und die Umlaufzeiten sind also auch ähnlich. Also das heißt, das ist die Erde, das ist der Merkur, die Venus und der Mars. Und dann gibt es vier Gasplaneten. Gasplaneten, weil es gasig sind, das sind hauptsächlich Edelgase, also Ammoniak und Helium und Wasserstoff. Und die sind fast transparent und durchsichtig und zeigen schon durch ihre Konsistenz, dass eigentlich sehr geistige Planeten sind. Vor allem der Jupiter, der größte Planet, Ringplanet, wie er auch heißt, dann der Saturn, das geistige Wesen überhaupt, der Hüter eben der Schwelle, der Karma-Planet. Und vor allem die Haut des Systems. Und dann geht es eben weiter bis mit dem Uranus und mit dem Neptun. Der Pluto kommt gar nicht mehr dazu in der Astronomie, der ist schon rausgekommen. Und jetzt haben wir noch mehr vier Gasplaneten. Und also bei den Planeten ist es so, dass sie im Wesentlichen eine gewisse physische Erscheinung abgeben. Sie geben eine Umlaufzeit her. Man kann vielleicht so sagen, sie haben auch eine Physiognomie, und die Physiognomie ist eben das, was man äußerlich erfassen kann. Das ist die Umlaufgeschwindigkeit, die Regelmäßigkeit oder Irritation bei ihrer Umlaufbahn. Man muss sich ja vorstellen, so ein Planetensystem, da sind also die verschiedenen, also elliptischen Bewegungen, also Kreisbewegungen, elliptisch sind es, und die sind aber nicht parallel alle auf der Ebene, sondern die durchdringen sie. Also ein Planet hat die Bahn und der andere schneidet die Bahn und ist wieder, also so schneidet sie nicht, aber eben mit Graden von 3 bis 13 Grad, ist der Merkur hat schon eine größere Abweichung. An dieser Physiognomie.
Achse, wenn man es von der
Sonne aus. Also von der Umlaufebene.
Von der Umlaufebene. Ja, also wenn man uns vorstellt, das wäre die Umlaufebene, und da gibt es jetzt parallel zur Umlaufebene, dreht sich einer. Der andere dreht sich nicht ganz parallel, der ist leicht schräg. Dadurch durchdringt aber die untere Ebene. Und so gibt es eben schon verschiedene Ebenen, die durchdringen sich. Und schon die Art, wie sie sich durchdringen, zeigt, ob jemand ein schräger Planet ist oder nicht. Zum Beispiel der Uranus ist ein ganz schräges Wesen, wie der Wassermann selber, der auch ein ganz schräger Typ ist. Ein schräg heißt irregulär. Kein Ordnungssystem, kein bisheriges Ordnungssystem mit eingehört, sondern es ist eben ein schräger. Ein schräg heißt ab. Jemand, der sich absondert, jemand, der was Neues schafft, der was Bestehendes nicht akzeptiert, der auch etwas probieren will, der revolutionär ist, der exzentrisch ist, das heißt schräg. Es gibt ja Wassermannzeichen, das ist da aus dem Jahr, also ich will es vielleicht vorlesen, Sie sehen hier ein Zeichen aus dem Museum von Sechín in Peru. Es ist ein fotografierter Stein aus der Paramonga-Zivilisation, also Indianer-Zivilisation. Und dieser Stein steht in dieses Urwassermannzeichen da, so wie wir es auch kennen. Und wenn man uns das anschaut, das ist schräg. Also schräg heißt irregulär. Regulär hieße, es ist vertikal und es ist horizontal. Und es ist nur linear, also irgendein Zeichen. Aber das ist schräg, das zeigt, ich bin ein schräger Vogel, es sind ja so wie die Zähne von einem Hai. Was schräg ist, nicht regulär ist. Und das sieht man im Zeichen auch. Und
es ist zweimal.
Ja, es ist eine Durchdringung von kosmisch neuen Inspirationen, die von der Grundlage von unserem physisch-irdischen aufgenommen werden müssen. Das heißt, es muss irgendwie trotzdem in einen Eingang gebracht werden. Das eine ist ganz was Neues, was nichts Altes eigentlich will, das Wassermannartige, und das andere ist unsere bestehende Linie. Und die sind jetzt, müssen miteinander in Übereinstimmung gebracht werden. Sonst wird überhaupt die ganze Substanz zerstört, wenn das wäre.
Das löst dann nur auf, ja.
Das löst dann nur auf, weil das Prinzip des Organischen ist überhaupt Auflösung und Zerstörung. Und vor allem im persönlichen Sektor, also Zerstörung des Ich-Bewusstseins, Zerstörung des Menschen, seiner Persönlichkeit, nicht das Ich, wenn er sie nicht den neuen Erfordernissen, die eben kosmischer Art sind, stellt. Wenn er sie nicht stellt, wenn er dem ausweichen will, dann wird er eben einfach mit Gewalt zerbrochen. Weil diese Planeten, die interessiert nicht, was die Menschen tun oder wie sie denken, wie sie sich benehmen, interessiert sie auch nicht. Sie bringen was. Wir müssen ein Sinnesorgan entwickeln, um das zu verstehen, vor allem beim Blut. Der Blut ist der mächtigste aller Planeten und deshalb ist auch der Skorpion das mächtigste aller Zeichen. Das möchte ich mal ausführlich erinnern. Einen Vortrag, vielleicht im nächsten, überhaupt nur den Skorpion, mit dem Pluto als Herrscher. Dieser Pluto ist dieser kleine Winzling, aber eben, wir haben das schon einmal gesprochen, es kommt da nicht darauf an, auf die Masse, sondern es ist auch in homöopathischen Dosen, ist es schon aufgeteilt, dass der ganz winzig wie ein Kirschenkern sein soll, aber die Macht liegt in dem, was gar nicht mehr physisch ist. Ja. Und deshalb kann man das gar nicht nur so sagen in unserer Vorstellung, der muss kräftiger Planet sein. Es kann ein Winzling sein und der hat viel mehr Kraft. Der Pluto wird überhaupt alles auflösen. Der ist zuständig für die kleinsten Elemente, für die Viren, für die Bakterien, für alle, was ganz klein, winzig ist und was ein Ungeheuer macht und den so ein Mephistopheles, die Fliege, die Schlafkrankheit. Ja, genau. Das ist ja unscheinbar, diese ganzen Viecher, aber den kräftigsten Mann oder die besten, jemand mit der besten Gesundheit muss ins Gras beißen, wenn er so ein kleines Tierchen kommt. Und diese ganzen Megastadien, die Megasportveranstaltungen, alle Megatrends, die Megadomen. Die Megadomen sind ja auch stark im Kommen. Das ist auch plutonisch. Der Pluto ist der, der alles zerstört und gleich wieder was Neues aufbaut in einer Megadimension und gleichzeitig wieder zerstört. Er hat beides an sich. Aber das nur zur Erklärung, dass
man als Planet ausgeschieden,
wenn er zu klein ist.
Ja. Wie groß ist er wirklich?
Wie der Merkur. Der ist so groß wie der Merkur. Und der Merkur ist ein Winzling.
Ja, und wie groß ist das?
Naja, die Erde hat einen Durchmesser von 15.000, 16.000, glaube ich, hat einen Durchmesser. Und der Merkur, der ist kleiner wie die Erde, also eigentlich ein ganz kleiner Planet, vielleicht, ich weiß nicht, 8.000,
also ein Winzling.
Und der Pluto noch kleiner.
Ja, der Pluto ist so groß wie der Merkur, das heißt, in der Dimension, von der weit draußen ist, sieht man den gar nicht.
Und vor allem, es gibt ja eine ganze Menge Asteroiden, ja. Das so von
vergleichbarer Größe. Von vergleichbarer Größe.
Und das hat man also vom Kopf eigentlich ausgemacht.
Der hat
nur diese Größe, also kein Planet. Ja.
Man hat es eben vom Materiellen, die Astronomie sitzt materiell und da sitzt ja also wenig Substanz und noch dazu so weit draußen. Der hat ja auch einen Planeten, der blutet, den Charon, das ist ein unterirdisches Wesen, also der Fährmann, der eigentlich die Seelen rüberführt und der ist so groß wie der Pluto.
Ja.
Hängt auch mit der Wassermann-Partnerschaft in Zukunft zusammen, mit dem neuen Verhältnis Mann und Frau und mit der Art der neuen Partnerschaft, die völlig anders sind, also wo es die ehemaligen Papierpartnerschaften immer gibt und auch nicht mehr nur Freundschaften, sondern wenn man mit jemandem nicht ein Lebenswerk macht, ein ideelles, also zum Beispiel Theater oder anthroposophische Gesellschaft oder irgendwas, dann gibt es keine Partnerschaft mehr. Es gibt nicht eine Partnerschaft. Ich bin mit dir zwar sehr gut, weil wir haben die beiden Sportinteressen, wir sind leidenschaftliche Skifahrer, da haben wir uns kennengelernt, aber sonst ist halt nichts. Das gibt es nicht mehr. Also es gibt ein ganz anderes Verhältnis. Aber das können wir beim nächsten Mal vielleicht näher auch ausführen mit dem Blut, das ist ein eigenes Thema. Aber nur grob einmal, wir haben also vier kleinere Planeten, das sind also die terrestrischen und wir haben also diese vier Gasplaneten. Jetzt, wir haben schon oft darüber gesprochen, aber ich habe gedacht, wenn auch jemand da ist, dann wollte ich es noch einmal sagen. Und der Planet in der Astronomie oder überhaupt in der Astrosophie, das ist egal, wie man das nennt, versteht man nicht nur das Physische, sondern man versteht eigentlich die Geistwesen, die in so einer Planetensphäre drinnen sind. Da gibt es also Wesen, die sind also entstanden, eigentlich seit der Austreibung aus dem Paradies, nachdem das eben zusammengebrochen ist, das Behütetsein in dieser gemeinsamen göttlichen Welt sind wir ausgeschieden worden und die anderen auch. Und das hat sich jetzt allmählich und differenziert der geistigen Höhe nach, wo sich geistigen Wesen ihrer Reife angesiedelt sind. Also die Erde und der Mond ist das Niedrigste, dann kommt die Merkurwesen waren früher überhaupt in der Sonne drinnen, dann kommt die Venus, der Mars, dann kommt der Jupiter und dann kommt der Saturn. Die anderen Planeten, die gab es zwar auch schon, aber die haben keine Wirkung gehabt, der Mensch nicht so weit. war. Der Mensch war immer Herdentier und bis jetzt ist es ja geblieben, weil das Fischartige ist eben auch der Fischwarm, wo man mitzieht, wo man immer das macht, was andere erwarten, wo man auch demütig ist, wo man gläubig ist, wo man nicht aufbegehrt, aber man ist eben keine Individualität, man ist ein Herdenmensch trotzdem. Und das ändert sich aber jetzt gewaltig, man merkt es ja schon, dass jemand sagt, ich mache nur das, was ich verantworten kann und wo ich merke, da ist eine autonome Substanz, die diktiert man das sozusagen fast, freilassend, aber doch, die gibt man richtig auf, ich mache das und was die anderen machen, das ist wieder den anderen überlassen. Dass man dann Partnerschaften findet, das ist sowieso klar, weil sonst wäre jeder des anderen Feind und keiner würde sie mehr verstehen. Aber die Richtkraft kommt immer von einer Institution oder von einer Tradition, sondern nur was ich vertreten kann, gilt, was anderes darf nicht gelten. Und irgendein irgendwas Religiöses oder auch was nicht Religiöses oder ein Ausspruch von Rudolf Steiner hat keine Bedeutung, wenn ich ihn nicht erlebe, dann erlebe ich nicht. Dann hat es, glaube ich, das mag 100-mal richtig sein oder wird es wahrscheinlich recht haben, ist klar. Aber ich muss es bestätigen können, sonst gilt es nicht. Ich kann nicht sagen, Rudolf Steiner hat gesagt, wenn ich nicht erlebe, dann kann ich es nur zitieren, dass er es gesagt hat, aber ich erlebe es nicht, ich kann nicht sagen, es ist so. Ich muss zu dem stehen, was ich sagen kann. Und das führt natürlich zu einer Welt, die viel gespaltener ist und wo es viel schwieriger wird, die noch irgendwie zusammenzuhalten. Aber das wird durch eine seelisch, moralisch, geistige Synthese passieren. Und das ist ja auch im Wert, man sieht, wie sie jetzt diese Partnerschaften, diese Netzwerke wirklich bilden und wie ähnlich die sind. Also es ist wirklich ein großer Aufbruch. Jetzt hat es mein Lebenssystem in viele Wesen und es gibt eine genaue Beschreibung dieser geistigen Wesen. Das Christentum gibt ja keine Beschreibung darüber, auch die Anthroposophie gibt keine Beschreibung, aber nicht der Rudolf Steiner das nicht hätte geben können, sondern weil es ja schon da war, es gab ja die Beschreibungen schon. Und vor allem sind es die Sabäer. Die Sabäer sind die großen Meister, weil die Sabäer sind an sich ein semitischer Stamm aus dem Jemen da unten. Und also Saba und das ist so Jemen. Und das war früher ein Paradiesesland. Also es gab ja Paradiese auf der Erde, auch noch so Nachklänge von überirdischen Paradiesen. Das war vor allem Syrien, die hängenden Gärten Semiramis. Das war eben Jemen. Dort ist auch die Königin von Saba. Und die hatten tiefe Einblicke, weil diese Königin von Saba, die war ihrerseits auch wieder eben in Jerusalem bei dem Tempelbau und da war sie involviert, weil sie zwischen zwei geistigen Strömungen stand. Sie war ja nicht nur irdische Göttin oder irdische Königin. Früher war das ja eigentlich dasselbe. Ein irdischer König war auch ein geistiger König. Vom Geistigen kam ja seine irdische Würde und da war sie zwischen zwei Richtkräften, der salomonischen Richtkraft und der von dem Hiram Abiff. Und die haben so alte Weisheiten, die sogenannten Sabäer-Grade. Da ist auf jedem Grad der Ekliptik ist ein Wahrbild, ein geheimnisvolles Wahrbild, das wirklich eigentlich alles ausdrückt. Das kann man immer wieder anschauen, jeden Tag. Es hat ein Geheimnis drinnen, welche Wesen hinter dem Grad sind. Da gibt es ja dann Wesen, Engel, Erzengel, also das geht dann weiter, Achai und so weiter, je nachdem in welcher Sphäre geht, bis zu den höchsten Ebenen. Und das ist ein Wahrbild und das ist eine Beschreibung des Wesens.
Für jeden Grad?
Für jeden Grad gibt es einen Vorsteher. Genau, gibt es einen Vorsteher für den Mond, für den Merkur, für den Venus, für den Mars, für den Jupiter und für den Saturn. Und das wird genau beschrieben, das sind die Sabäer-Grade. Ich nehme das einmal mit. Es gibt ein Buch von einem Schweizer, der hat das zusammengefasst. Es ist geheimnisvoll und unermesslich in der oder nichts auszuloten, wie Bilder in das haben. Einfaches Bild kann das sein, nichts Kompliziertes. Aber man schaut hin und es hat viele Sachen, die einem nicht gleich auffällt, wie bei Tarot ungefähr, bei Tarotkarten, also bei den richtigen Tarot. Es gibt ja auch diese, von Franz Barton gibt es ja auch diese Beschreibungen, der eben das auch wiedergibt und da hat er eben auch diese Sigille, weil jedes dieser Wesen hat ja ein Zeichen und das ist ihr Zeichen, ihre Visitkarten. Das sind also wirklich Das sind wirklich ganz ja, also das Zeichen schaut zum Teil sehr einmalig aus. Und mit dem mit dem kann man sie auch, wenn das ein Sphärenmagier kann man sie mit dem auch kontaktieren, aber malerisch, das ist ganz eigenartig.
Das ist aber stark.
Ja. Und
wir erinnern ein bisschen an moderne Kunst.
Ja.
in diesen Linien. Ob die nicht eh da von dem ein bisschen.
Nein, das sind alte Sachen, vom Herrn aus nicht, das ein bisschen. Also, aber die neue hat es
vielleicht.
Und das sind ihre Namen und ihre Visitenkarten. Die haben einen Namen,
die haben 360.
Ja, und die haben eine Schwingung, da muss es ja geben, weil das wird also, so, der Preis hat 360 Bogen gerade, und die haben eine Schwingung und eine gewisse Ton, also eine gewisse Tonabfolge und einen gewissen Schwingungsturm und eine Farbe. Ja. Also das ist eben bei diesem Geist.
Das ist aber wieder so. Mit dem Meierkalender, mit den Meierzeichen.
Also die hat ja, das ist genauso.
Ja. Die haben einen Ton und eine Frequenz.
Genau so ist es. Weil das, sonst kommt man ja mit diesen Wesen nicht in Kontakt. Und da gibt es eben verschiedene, nehmen wir einen aus dem Tierkreiszeichen Wassermann, das Christ 11, Cambiel heißt der, das kristallinische Urprinzip, also das Urprinzip der Kristalle, also das ist ihm untersteht jetzt. Er ist also zuständig für das kristalline Urprinzip, das Urprinzip der Kristallisation, der Verdichtung, Verhärtung in der gesamten kosmischen Weltordnung. Somit in unserem ganzen Sonnensystem wird vom 11. Urgenius der Jupitersphäre überwacht. Das ist jetzt ein Wesen aus der Jupitersphäre. Diesem Genius unterliegt auch der gesetzmäßige Kreislauf aller Planeten und im Zusammenhang damit auch die Gravitation. Ist der Herr der Gravitation. Also Gravitation, Schwerkraft, Anziehungskraft. Vom Cambiel kann der Magier über alle Geheimnisse der Kristallisation nicht nur auf unserem Planeten, sondern auch auf allen anderen Planeten aufgeklärt werden. Vom magisch-kabbalistischen Standpunkt aus bedeutet dies, dass der Magier durch Alchemie, Magie, Kabbala das Prinzip der Erstarrung durch verminderte oder vergrößerte Schwingung je nach Gesetz und Stoff wunschgemäß verändern kann. Das geht jetzt lang weiter. Also es gibt diese Wesen und diese Sabäer, die haben das sehr genau. Sehr genau mit den Bildern, es ist eine tiefe Weisheit für jeden Grad und eben für jede Sphäre. Wer das mitnehmen, dann können wir das anschauen. Das sind also, diese Planeten sind also nicht nur physische, materielle Teile, sondern eigentlich sprechen wir immer von den Planetenwesen, auch von den Planetengöttern. Wie wir letztens schon kurz auch gesagt haben, diese Planeten sind immer eben die Botschafter eigentlich von dieser Sphäre, die man auch als supramentale Sphäre bezeichnet, der Sri Aurobindo nennt es auch so, oder eben das Imperium, also wie der Dante das auch nennt, das ist die ganz hohe Geistsphäre, eben die Sphäre, wo eben die Trinität dann auch ist, dort zieht sie hin und dort schwingen sie hin, und die ergeben uns eigentlich, durch diese Planeten erleben wir eigentlich das, was die uns sagen wollen. Die Planeten selber sprechen nichts Eigenes, sie sind ja angehalten, das zu transportieren, was ihnen die hohen Wesen, also diese Throne, Cherubin und Seraphim, was ihnen die auftragen. Und dann gibt es eben das, was wir da auch haben, es muss irgendwo bei uns ankommen, und das sind unsere Lebensbereiche. Da gibt es ein solches Feld, wo sich das abspielt. Möchte ich vielleicht noch was bevor wir diese Lemniskate anschauen, noch was sagen zu diesem Tempel in Jerusalem, weil das nämlich da reinspielt auch. Ja, salomonische Tempel, das sind die zwei Planetensäulen, zu denen kommen wir gleich, aber vielleicht, wie wird der Tempel da beschrieben? Ja, da haben wir es. Er wird so beschrieben. Die Sonnen- und Mondensäule des Tierkreises, das werden wir jetzt dann gleich haben, die zwei Säulen. Also die eine ist die Tagsäule der beiden Lichter, die aufgehenden Lichter, und die absteigenden Lichter, diese beiden Säulen, Jachim und Boaz. Und das wird jetzt da beschrieben. Da steht dann, die Sonnen- und Mondensäulen des Tierkreises standen auch als Säulen Jachin und Boas, manchmal wird auch Jachin gesagt, Jachin und Boas, vor dem Eingang zum Heiligen des Salomonischen Tempels in Jerusalem. Hiram, der in die kosmischen Sonnenmysterien eingeweihte Baumeister von Tyros, also der Hiram war in die kosmischen Sonnenmysterien eingeweiht, hatte diese Wunderwerke aus Erz gegossen. Beide Säulen trugen eine große sechsblättrige Lilienblüte, die von einem Flechtwerk von kettenartig gearbeiteten Schnüren mit 200 roten Granatäpfeln umgeben waren. Jachin stand zur Rechten des Tempeleingangs, das heißt, er stand, im Bildwerk müssen wir uns vorstellen, wir sehen es dann gleich, zur Rechten stand Jachin. Jachin stand zur Rechten des Tempeleingangs und war die Säule des Lichtes und der Geburt, also muss mit dem Krebs zusammenhängen, weil Licht und Geburt, das ist der Krebs, das ist der Mond der hängt immer mit den Geburtskräften zusammen. Also Säule des Lichtes und Geburts, Jachim stand zur Rechten des Tempeleingangs und war die Säule des Lichtes und der Geburt des aufsteigenden Sonnenbogens. Also dort, wo die Taghälfte ist und der Sonnenbogen aufsteigt. Boas stand zur Linken und war die Säule des Dunkels und des Todes. Tod, weil die Lichter fallen, das heißt, die Sonne stirbt, wenn sie also dann bei der Waage ist oder beim Skorpion, das bezeichnen wir als den Tod. Es geht um den Tod der Sonne und es geht um die Auferstehung der Sonne. Und die beiden Säulen repräsentieren das. Also Boas stand zur Linken und war die Säule des Dunkels und des Todes, des sinkenden Sonnenbogens. Die beiden sechsblättrigen Lilienblüten, welche die Säulen krönten, wiesen hin auf die 2x6 Tierkreiszeichen der Sonnenbahn. Also 6 sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tierkreiszeichen. Wassermann, Fisch, Widder, Stier, Zwilling und Krebs. Und die anderen 6 sind der Harüben, also Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage, Jungfrau und Löwe. Also 2x6 rum 12. Also die Planetensäulen wurden angedeutet durch die Flechtwerke von kettenartig gearbeiteten Schnüren mit 200 roten Granatäpfeln, welche die weißen Lilien umgürteten. Beide Säulenkapitelle trugen also im Ganzen 400 Granatäpfel. 400 war die Zahlenbedeutung des letzten Buchstabens im hebräischen Alphabet, des Tau, das als älteste Hieroglyphe ein Kreuz darstellt. Und auf das harmonische Walten der vier Elemente Erde, Wasser, Luft, Feuer im Gesamtkosmos hinweist. Die 400 ist die Vierheit der vier Elemente in einer höheren Dezimalstelle auf dem hohen Niveau der 100, das heißt der Vollendung. Die 400 Granatäpfel an den Lilienkapitelen der Tierkreissäulen, Jachim und Boas, sind Symbol für den vollendeten Kosmos und auch für die Weltvollendung. Also das... So wird es auch kurz beschrieben. Und das wollen wir uns vielleicht jetzt noch mal anschauen. Die sind eben diese Aufsteigen- und Absteigenzeichen. Worum geht es? Es gibt also die zwei Lichter. Ja, vielleicht das können wir noch dazu nehmen, was der Johannes aus der Offenbarung sagt, wenn ich das zur Hand habe. Wie er das beschreibt, ja, da haben wir es. Er sagt, das bezieht sich jetzt auf die Zeichnung, er sah einen starken Engel vom Himmel herabkommen, er war mit einer Wolke bekleidet und ein Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Das sind also die beiden Säulen, die in dem Fall jetzt da oben sind. Seine Füße wie Feuersäulen und er hatte in seiner Hand ein Buch aufgetan und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Dann gab der Engel das Buch dem Johannes zur Speise, um ihn zum Propheten zu weihen. Der Sonnenengel Michael, sein Antlitz leuchtet wie die Sonne und auf dem Haupte trägt er den Regenbogen, reicht dem Seher die heilige Schrift des Sternenhimmels, die Sonnenbahn des Tierkreises als kosmische Wegzehrung. Also die Schrift heißt das gesamte Weisheit des Kosmos. Das ist also keine Schrift gemeint in dem Sinne. Also er ist derjenige, der eingeweiht ist in diese kosmischen Hintergründe. Und brauchen wir noch was Zweites jetzt? Das ist diese rote, diese zwei Säulen, wie das ausschaut. Thank you.
es werden alle Tempel bauten.
Ah, da haben wir es.
Diese Geheimnisse drinnen.
Ja, die haben die Geheimnisse drinnen, vor allem auch die gotischen Dome. Also so schaut das aus. Das sind also, das ist eben jetzt diese Säule, von der er spricht. Es gibt also da zwei Säulen. Die linke ist diese rote Säule, die Säule Jachim, und die rechte ist die Säule Boas. Die rechte steht auf einem Felsen, die linke steht auf dem Meer. Das ist das Buch, und das Buch hat er verspeist, und oben ist eben jetzt die Sonne mit den ganzen Planeten, die dann eingezeichnet sind, aber es müssen sind Planeten, Sphären, die da jetzt die sich da jetzt bewegen. Was sehen wir jetzt auf dem Bild? Also die aufsteigenden und die absteigenden Lichter. Die aufsteigenden Lichter sind jetzt einmal auf der rechten Seite. Das geht also von unten los über den Saturn, über den Jupiter. Das heißt, hier sind immer die Herrscher drinnen. Die Herrscher von dem Wassermann, auch vom Steinbruch bis der Saturn. Jetzt zieht sich das nach oben, geht also durch. Das sind die Tagzeichen, die sehen wir am Tag. Und das zweite sind die Nachtzeichen, die beginnen dann im Winter, beides beginnt im Winter, also im 21.01. beginnt es, am 22.12. und geht aber dann zurück. Das heißt, es geht im Dezember zurück, geht dann Oktober, geht dann also Oktober, September, Jungfrau, Löwe bis zum Sommer. Das ist die Nachtzeile, die geht von der Nacht zum Sommer, und die geht vom Winter, zum Krebs. Also die beginnt im 21.01. und geht jetzt nicht in der Richtung zurück, sondern die Aufsteigenden gehen jetzt zurück vom Wassermann zum Fisch und vom Fisch zum Widder und vom Widder zum Stier und dann zum Zwilling und zum Krebs. Das sind die Aufsteigenden. Und eigentlich gehen die Zeichen ja so runter. Aber das eine ist die eine Zeichen sehen wir, wenn wir die Lichter sehen, also wenn Tag ist, dann sehen wir so etwas, einfach zu sagen. Die Planeten steigen auf, und sie steigen auf, wenn wir es nicht sehen. Wir unter Tag sehen wir es ja nicht. Aber das ist eben der Aufstieg unter Tags. Was sehen wir noch? Wir sehen die anorganische Welt, die wir als erstes durchschritten. Und das erleben wir jeden Tag in uns, sonst wäre es ja nicht wichtig. Also wir erleben eben diesen Prozess, dass die anorganische Welt ist das Erste, was durchschritten wird durch den Saturn. Dann geht es weiter zum Jupiter. Der Jupiter ist das Reich der Pflanzen. Alles, was mit Pflanzen zu tun hat und mit der reichen ätherischen Welt, so wie das auch bei der Genesis geschildert wird, also Pflanzen, die Kräuter, das Gras, das ist das Zweite. Dann gehen wir durch zum Mars. Und die Mars-Sphäre ist die Sphäre, die dem Menschen am nächsten ist, was sein Astralleib betrifft. Dort kommt das Triebhafte her, das Tierische ist das, was mit dem Mars zu tun hat. Der Mars ist eigentlich die Triebzelle der Tiere und auch die Triebzelle der Menschen. Also der Instinkt, der Trieb der Tiere. Und unser Schicksal hängt ja ab von unserem Astralleib, von unserem Charakter. Und der Charakter und der Astralleib, der bewirkt ja am meisten unser Karma. Das Geistige kann ja nichts bewirken, sondern eben das Seelische, das abirrt. Also der Mars. Und dann kommen noch zwei Planeten, die Venus und der Merkur. Jetzt sind wir also beim Anorganischen, dann beim Ätherischen, dann beim Astralen. Wie geht es da jetzt weiter? Die beiden sind innerhalb der Erdumlaufbahn zwischen Erde und zwischen Sonne. Da gibt es sonst keine Planeten mehr. Und wenn man sich jetzt die zwei anschaut, wenn man die jetzt mit dem Namen nennen, das ist der Hermes, auch der Merkur, und das ist die Aphrodite. Und jetzt entsteht der Mensch. Aber welcher Mensch entsteht? Der aphroditische, hermetische oder der Hermaphrodite. Also der eigentliche Mensch, der beides hat. Der Mensch, der ursprünglich kein Geschlecht hatte. Das heißt ja dann, zum Bildnis Gottes wurde der Mensch gezeugt, zu seinem Bilde. Und dieses Bilde war geschlechtslos. Also es war weder ein Mensch, es war weder eine Frau, ein Weib und noch ein Mann. Und dann geht es weiter und wir kommen dann zeitlich, ist es der Juni. Jetzt gibt es zwei Höhepunkte im Jahr, das wird immer wie ein Berg auch dargestellt in den Schilderungen. Das ist eben der höchste Punkt, den die Sonne erreicht, und erreicht sie am 21. Juni, ist da nicht drin. 22. Juni. Und da ist, da ist die Spitze, das ist der Wendepunkt, denn da ist die Sonnenkraft am größten, geht dann rüber zur Sonne, da klingt es dann allmählich ab und da verliert sie. Darum ist die Seite, die Seite danach, die Seite des Todes. Also hier stirbt die Natur, hier stirbt der Mensch, hier ist auch die Michaelszeit und da stirbt auch der Christus, da lebt er, also das ist auch die Osterzeit, da lebt er. Die Sonnenkraft. Was sehen wir noch? Wenn man den Tagesablauf sehen, so ist das Wichtigste das Wachbewusstsein. Und das Wachbewusstsein ist nur dann vorhanden, wenn man die Gegend, die Welt ausgeleuchtet sieht, wenn man die Sinnesorgane betätigen kann, wenn man kombinieren kann. Und somit sind wir immer bei dem Ausgeleuchteten und kommen aber jetzt rein in ein Zeichen, das nicht herpasst. Denn der Mond ist der Repräsentant der Nacht. Der steht aber jetzt in einem Feld, wo es ja weitergeht und der hat da aber nicht herpasst. Denn er ist ja gerade das unbewusste Prinzip, das Prinzip des vegetativen Nervensystems der Fortpflanzung. Der passt aber nicht rein. Wir müssen aber durch. Auf der anderen Seite steht bei den Dunklen, bei der Nacht, das Zeichen, das da auch nicht hergehört. Nämlich die Sonne. Zur Sonne kommen wir in der Nacht nicht. Das ist ja gerade das helle Bewusstsein und nicht das Schlafbewusstsein. Und die Lebenskarte, die jetzt da durchgeht, die erzeugt sich so, das ist ein gedanklicher Prozess. Das ist eigentlich spielt sich ja nicht so ab. Aber gefordert ist, dass wir durchgehen durch dieses ganze Wachbewusstsein und das mit dem Innerbewusstsein, also mit dem Seelisch, mit dem Gefühl verbinden und verinnerlichen. Also was wir äußerlich erleben, ist nur dann fruchtbar, wenn wir es anbinden können mit dem Inneren, also mit dem Inneren, im Inneren bewusst und macht. Das Innere bewusst und wach machen. Das Innere ist aber immer mit dem Mondprinzip verbunden, denn das Mondprinzip ist eben das Unbewusste und das Seelische, auch das Gefühl. Und mit diesem Gefühl muss der Sinnesmensch und der gegenstandsbezogene Mensch, mit dem muss er fertig werden. Wenn er es nicht wird, dann ist er zwar äußerlich sehr bewandt, aber er kann nicht Mensch werden. Mensch wird er nur, wenn er es an seine menschliche Substanz anbieten kann. Und das ist gerade das Herz, die Herzsubstanz und das, die Gefühlswelt, also das Innere. Wenn er es nicht bis zum Inneren bringt, dann ist er nur ein Apparat, der was äußerlich sieht. Aber es nützt ihm eigentlich nichts. Auf der anderen Seite ist es genauso. Da gehen wir immer durch diese finstere Sphäre durch, da ist eine starke Verinnerlichung. Und bei den Nachtzeichen und jetzt kommen wir in einen Bereich rein, wo eigentlich Nacht ist, aber da steht eben die Sonne, das ist eben so aufgesteckt. Das ist eben so ein Geheimnis, ein großes Geschäft, dass die eigentlich umgekehrt sein müssten. Wie können wir jetzt die Sonne darüber kriegen? Das geht ja nicht. Und das zeigt eben, dass der Mensch eine Möglichkeit hat, diesen Kreislauf, der ist ja ein rein mechanischer Kreislauf, wenn das nur so wäre, ausbrechen kann, aber er kann eben ausbrechen, indem er eben durch die Planetenkräfte das rein kosmischen Irrkreisbilder überwindet und eben weil es so aufgestellt ist, jetzt der Lebenskartenbewegung durchführt. Er muss also zuerst zur Sonne rüber, sonst kommt er nicht zum Mond. Weil zum Mond kommt er nicht, weil der Mond ja eigentlich auch rumstehen müsste. Also der Mond steht da und da kommt er nicht rüber. Es muss er die Sonnenkräfte nehmen, das heißt, er muss das Wachbewusstsein nehmen und kommt erst nachher zum Mond. Und da ist es umgekehrt. Ist ein bisschen schwierig, vielleicht, wenn man das erste Mal sieht, aber je öfter man sich beschäftigt, desto einfacher ist es dann. Ja, was kann man da noch sagen? Ja, die Planetenkräfte, die laufen eben nicht im Kreis, sondern sie machen durch die Lebenskarte ist es eine Richtungsänderung und sowohl vom Krümmungsradius, also von der Richtung. Wenn das nur eine Krümmung wird, dann wäre das wie bei einem Fahrrad, dann fahren wir halt immer im Kreis. Aber das ist eine Krümmungs- und eine Richtungsänderung. Ja, der Diakasmus bringt am Himmel selber die geronnenen Spuren göttlicher Weisheit in Urbildern zum Ausdruck. Das ist alles das, was eigentlich nicht zu unserem Planetensystem genau genommen gehört, aber an der Grenze angesiedelt ist. Das sind also diese ganzen hohen Wesen. Die Planeten sind unser seelisch Inneres und das bewegt uns und konstituiert uns. Wir müssen also mit dem auch fertig werden. Ja, schauen wir mal, was wir noch sehen.
Wie sieht man das denn in der Sonne, diese Planeteneinflüsse, so wenn man sie anschaut?
Ja.
Wenn man sie direkt anschaut und nicht immer.
Das ist ja so kurz. Also das ist jetzt so aufgebaut. Das heißt, diese Zeichen da.
Es kommt immer darauf an, ob man von vorne oder von hinten schaut beim Menschen. Das ist nämlich oft mit den Säulen Joachim und Boas auf einer Darstellung ist die eine Säule rechts und bei der anderen ist dieselbe Säule links. Das hängt davon ab, ob man den Menschen von. Weil es ist eigentlich auch der Mensch, der steht. Und das ist die Frage, ob man ihm entgegenschaut oder ob man sozusagen von hinten über die Schulter schaut.
Oder ob man direkt ausschaut.
Ja.
Weil wenn die Säule bis jetzt ist, ist es von hinten, ist das richtig?
Ja, genau. Also das ist sozusagen wir, so wie wir stehen und in die Welt hinausschauen. Genau. Und da ist es auf dem Siegelbild ist es umgekehrt. Da stehen wir ihm gegenüber.
Da, ja.
Genau. Aber eine Frage war andere, gell? Mit den Planetenkräften, oder? Wie man die wahrnimmt, oder?
Wie man sie wahrnimmt, ja.
Die generell, oder ja. Den Einfluss. Ja. Naja, das kommt immer darauf an, also die Saturnkräfte, das sind die mächtigsten Kräfte, das sind Kräfte, die eben die Aufgabe haben, dass sie die Gesetzmäßigkeiten unseres Planetensystems überwachen, dass sie unser System überhaupt durch ihre Haut. Das ist ja auch beim Menschen, dass Saturn die Haut zugeordnet, schützen von den anderen Planeten, die nicht aus unserem Planetensystem sind, die uns durcheinander bringen. Das sind die Fliehkräfte und die ganzen physikalischen Kräfte unter sich haben. Raum und Zeit und unsere Bluttemperatur und unseren Druck, Normdruck, also alle physikalischen Konstanten sind dem Saturn überlassen oder übergeben. Er muss das wachen, auch die ätherischen, auch das Karma, das ist der Herr von allen Gesetzen und der hält die Gesetze immer ein, weil das ist ihm aufgetragen. Ein Gesetz außer Kraft kann er nicht stellen. Das ist dann nur die Freiheit der Trinität, aber er muss alle Gesetze einhalten, wir sind also immer zwingend in der Welt unterwegs. Was immer die Welt bietet, es gibt nur ein zwingendes Verhältnis für uns. Frei ist immer nur, eben durch das Ich, aber da muss eben auch die Trinität am Schluss eben beim siebten Zeitraum, wo das dann abgewogen wird, da gibt es dann die Möglichkeit eben, dass das Gesetz außer Kraft wird. Und das Saturn ist im Wesentlichen der Gesetze überwacht und der uns immer Schwierigkeiten im Leben bereitet. Wenn was nicht gelingt, wenn irgendwas schief geht, wenn etwas schwierig ist, wenn was abbricht der Entwicklung, wenn wir behindert werden vor allem, also wenn man glaubt, es geht und es wird wieder zurückgesetzt, es ist ein Zwangsjacke, die man immer umsichert. Man glaubt, man kann was und dann geht es wieder nicht. Und
Man muss sich danach richten,
aber dadurch entwickelt man sich am meisten, weil das ist unser größter Freund, der ist der Freund des Ich-Bewusstseins. Durch ihn kriegen wir Ich-Bewusstsein, sonst kriegen wir das weniger, weil dadurch, dass man Widerstand hat, rennen wir immer an und hoch rennt man an sich selber. Man rennt an sich selber, man kommt nämlich darauf an, genau, man rennt an den eigenen Spuren oder an den eigenen Misthaufen sozusagen rennt man an und an der eigenen Dickköpfigkeit oder wie auch immer und dadurch entwickelt man sich weiter, sonst würde man sich nicht weiterentwickeln. Und der Saturn ist auch der eigentlich die ganzen Weltenschlacken verwaltet, denn alles, was rausgekommen ist aus der Entwicklung im Weltenzusammenhang, das muss ja auch irgendwo sein, denn vernichtet ist ja nichts, das kann ja nur umgewandelt werden. Und der Saturn, der ist ja der schon am Anfang, das haben wir ja kürzlich auch noch einmal bei der Genesis gesagt, der am Anfang gab es ja nur diesen Wärme, diese, na, Äther kann man gar nicht sagen, aber Wärmesubstanz, was eigentlich eine Windsubstanz ist, so eine brodelnde, heiße Windsubstanz der Drohne, also ein Weltenwillensfeuer. Und das war am Anfang. Der erste große Beweger war eigentlich der Löwe, weil der Löwe hatte so dieses Feuer, das ein stabiles Feuer war, das unbewegt war, bewegt. Von ihm kommt der erste Funken. Und jetzt hat sich dieses Feuer bewegt und hat sich durchbewegt, aber so durch den ganzen Tierkreis. Und jetzt wurde jeweils ein Element des Körpers eingegliedert.
Und wie hat das der Löwe gemacht, dass ihn gerade
Nein, der Löwe hat es gemacht durch die Sonnenkräfte, durch die Sonnenkräfte. Also er hat das angeregt, geistig angeregt. Und jetzt hat sie das Ganze bewegt, also durch den Willen hat sie das bewegt, hat sie diese Wärmesubstanz begonnen zu drehen, und bei der Drehung wurde jetzt der menschliche Apparat, der menschliche Instrument gebildet, eben diese Kugel, die da drinnen liegt, der Mensch als Tierkreiswesen, also vom Kopf, der Hals, das wird jetzt ausgebildet. Also wenn der Witter, dann ging es zum Stier oder zum Zwilling, da wurde jetzt der Mensch grundgelegt. Aber das war eigentlich das Werk des Löwen. Der Löwe hat den ersten, die ersten Kraftimpuls gegeben. Weil vorher war es noch ganz am Anfang, hat es sich nicht bewegt, und das geht einmal vom Löwen aus und beendet hat es auch wieder der Löwe. Und das war eben der erste Zustand, der Saturnzustand, aber wie das dann weiterging zur Sonne, konnte nicht alles verwertet werden, nur ein Teil konnte verwertet werden von der Feuersubstanz, ein anderer Teil wurde, ein Teil ist geblieben, also es gab zwischendurch mal diese Brahma-Nacht, das ist wieder verschwunden, und kam der Brahma-Tag, der Sonne, und dann wurde ein Teil verwertet, der konnte komprimiert werden zum Licht, beziehungsweise Lichtäther, beziehungsweise Luft eigentlich, zur Luft genau genommen. Geistig ist es der Lichtäther, aber physisch ist es die Luft. Und ein Teil ist geblieben, wie er war, aber der andere Teil, ein Teil ist nicht mehr verwertbar gewesen, und der nicht verwertbare Teil ist schon einmal als starkes Planet herumgekreist. Jetzt haben wir schon einmal den ersten Planeten. Und das ging weiter bei der Sonne, da war die zweite Verkörperung, beim Mond die dritte, bei der Erde die vierte. Und er ist der Schlackenbewahrer. Die ganzen Schlacken, das heißt, menschlich ist das überhaupt alle Schlacken, die es gibt, also was nicht verwirklicht wurde, was rausgefallen ist aus einer Entwicklung, aus einer Evolution, die sind da beim Saturn drinnen. Und darum ist er der Verwahrer von allem Alten und vor allem von unserem Alten, und das ist das Karma. Er ist der Gegner der Sonne. Weil der Sonne ist der freiste Planet, und er steht der Sonne eben entgegen, weil er das Sonnenlicht abtötet.
Ich habe gesagt, da muss man noch was machen, also da geht es nicht so schnell zur Freiheit sozusagen.
Beim Saturn?
Ja, da muss noch was abgearbeitet
werden. Ja, da muss was abgearbeitet werden, genau. Also das muss abgearbeitet werden, und das ist gerade das Unangenehme, weil der Saturn unerbittlich ist, weil er eben die Gesetze einhält. Das kann ihm niemand übertölpeln, weil das wäre unser Nachteil, da würde man uns ja nicht entwickeln. Darum ist er auch so hart und unnachgiebig. Und der Jupiter, das ist eigentlich ein Planet, der sehr stark das Weisheitsmäßige eben assimiliert und Schicht für Schicht drauflegt. Und der hat den Hang zum Großen. Also die Jupiter-Menschen haben den Hang zum Großen, auch zum Dogmatischen, und wollen alles in würdige Institutionen erklären. Zum Beispiel, wenn jemand eine kleine Werkstatt hat am Land, also eine kleine Mechanikerwerkstatt, dann würde ein Jupiter-Mensch nicht als Werkstatt bezeichnen, sondern als technische Manufaktur oder so irgendwas. Also das muss nobler sein, und das ist der Hang zum Großen, vor allem der Hang zu Gerechtigkeit auch, und überhaupt zur Kultur und zu geistigen und vor allem ideellen Werten. Ist das so eigentlich so ein Jupiter-Zeus-Prinzip. Der Mars ist natürlich der triebhafte Planet, und der ist für uns insofern wichtig, weil ohne Mars könnte man nicht geboren werden, weil der Mars, der schlagt uns einmal sozusagen eine Kerbe, dass wir überhaupt auf die Welt kommen. Ohne Mars könnte man es nicht, weil man muss sie festhalten. Da muss jemand diese Feuerkraft und diese geistige Kraft, die von dem Eisen kommt, die muss einmal den Menschen selber drinnen sein, die ist ja auch drinnen bei den roten Blutkörperchen, und der gibt uns die Grundlage für das Ich-Bewusstsein. Dass wir überhaupt ein Ich-Bewusstsein haben, das verdanken wir dem masischen Element, in dem Fall den roten Blutkörperchen, die sind ja aus Eisen. Und der glüht ja auch, der Mars ist ja also ein rötlich glühender Planet mit diesem Eisenoxid, oder kann man sagen?
Ja,
also Rost,
Eisenoxid.
Ja, und Also der Mars bringt uns ins Leben rein. Wir könnten das Leben kriegen wir zwar durch den Mond, weil das ist der Erzeuger. Der Mond gibt uns das Leben, er fängt eben da unser Wesen ein, das geistige Wesen von uns, und holt es dann runter. Aber wir könnten trotzdem nicht rein, weil das ist so schwierig, diese Andockung. Und das macht der Mars, diese große Anziehungskraft zur Erde. Ihm ist ja auch ein Teil der Erdentwicklung zugeteilt gewesen, das macht der Mars. Wenn wir aber jetzt sterben, dann würden ja Millionen oder Milliarden Leichen liegen, weil die Leichen lösen sich ja nicht auf. Das macht auch der Mars, der verbrennt sie eben, die Leichen. Das heißt durch Verwesung. Durch Verwesung, oder es kann ja jemand auch sie verbrennen lassen, dann verbrennt er schneller. Aber der Mars verbrennt uns und er bringt uns ein. Das ist ein ganz wichtiger Ballett. Er gibt uns überhaupt die Triebhaftigkeit und die Durchsetzungskraft. Wenn jemand einen schlecht gestellten Mars hat, also im Horoskop kann der Mars schlecht gestellt sein, dann hat er eben nicht so die Sicherheit. Das ist ja kein Draufgänger, der ist immer geschwächt oder einen Fehler macht und kann nicht raus. Hingegen Mars-Menschen, die haben ein Selbstbewusstsein und die haben eine Durchschlagskraft. Und die fragen nicht, ob das gut ankommt, sondern die haben also diese starke, sagen wir, kämpferisch-militärische. Die wollen sich durchsetzen und zwar um jeden Preis. Und egal welchen Kollateralschaden das jetzt hat, ob da welche sterben oder irgendwie in negativer Weise betroffen sind, das ist dem Mars egal. Er will sein Ego ausleben. Der genießt es so richtig, der wilde, dahinstürmende Schläger oder vor allem ist es auch der typische alte Soldat, der typische mit der Lanze und Rot ist ja das Blut, das passt alles zusammen. Ist also ein ganz wichtiger Planet für uns. Er sollte aber veredelt werden und ist wieder, weil die Planeten haben auch so einen Zustand einer zukünftigen Evolution. Man nennt es, der Planet ist in Freuden oder auch erhöht oder in Freuden. Und der Mars, das Eigenartige, dieser triebhafte Planet, ist in Freuden beim Saturn, also beim Steinbock. Und das heißt, dass er jetzt große Weltenpflichten übernimmt. Also nicht mehr nur der Dahinbilder, das ist so ein Dahinbilder, der Mars, der will so sein Ego ausleben und richtig so immer anecken, aber mit Gewalt und so. Kühner und unbarmherzig auch. Aber ihm macht es einfach ein Spaß, jemanden also zu drangsalieren oder zu massakrieren. Das ist so gar nicht böse. Das ist aber gar nicht böse gemeint. Das ist eben die Art, wie die Mongolen das auch hatten, die das richtig genossen haben. Das ist der Mars-Dämon. Bei denen war es ein schönes Dämon. Reingehen. Er gibt uns also die Kraft und eben zwei Zeichen, eben das ist eben dann der Widder und der Skorpion, auf verschiedene Weise eben. Beim Widder ist es eben der stark nach außen stürmende und der Skorpionische ist ein viel komplizierterer Prozess. Dann bei dem Venus ist es klar, der Venus, das ist also das Liebliche schlechthin, das Harmonische, vor allem die Liebe, um es einfach zu sagen, das ist die Liebe. Die Venus ist eben die Liebe, die Aphrodite, und sie ist beim Stier zu Hause und eben auch bei der Waage auf verschiedene Art. Sie macht das Leben schöner, harmonischer, umgänglicher, formschöner. Sie ist die Zierde der Menschheit und vor allem ausbalanciert, also angenehm. Und der Merkur, der ist der Intelligenzplanet, den merken wir, wenn wir brauchen für die Kommunikation, oder für Forscherzwecke. Eigentlich ist es aber also ein Geselle, der listig ist, hinterlistig ist, der immer zusammen irgendwas aufschnappt und wieder zu einem anderen transportiert. Er nimmt es mit der Wahrheit nicht unbedingt so genau, ist eigentlich der Journalist der Gegenwart. Also der irgendwas hört und das dann herumdreht und entstellt, das ist der Merkur. Ein Intelligenzzeichen, weil es ja ein Luftzeichen ist, aber so ein schneller Hin- und Herbeweger. Und die beiden, die wir da jetzt da oben haben, das sind eigentlich unsere Grundlichter. Und das sind letztlich doch die wichtigsten. Eben weil der Mond, der bringt schon einmal stimmungsmäßig die Welt in eine Märchenstimmung. Denn wenn wir in der Nacht rausgehen, es ist einfach angenehm kühl, da ist nichts mehr triebhaft fahrig, sondern dieses Blau zieht uns ja weg. In so einer Märchenstimmung. Und dann oben sind dann diese Sterne, die dann das Licht so richtig heruntergießen, eigentlich irgendwie. Man empfindet gar nicht, dass die so groß, weit entfernt sind. Das ist also wie eine Perlenschnur. Und der Mond selber, das ist eben der Wandler in erster Linie. der sich äußerlich schon immer wandelt, der ist, also hat keine fixe Gestalt, er ändert seine Gestalt, er ist eigentlich so eine Art Chamäleon, richtig fassen kann man ja nicht, manchmal ist er ein Vollmond, manchmal ist er ein Halbmond, und so ist eben das Seelenleben bei uns. Er drückt das Seelenleben aus, es ist unser Seelenleben nicht stabil, es kann innerhalb von einer Sekunde oder Minuten kann's völlig durcheinander kommen, da stürzen wir ab und bis wir uns wieder erholt haben, dauert das längere Zeit. Das wissen wir nicht, weil der Mond ist auch unbestimmt. Das ist eben auch so einer, der nicht verlässlich ist, je nachdem, wie gerade das Verhältnis ist zur Erde, sieht man ihn oder das sieht man nicht. Und er ist zuständig auch für das vegetative Nervensystem, für alles, was also unbewusst passiert. Alles, was bei uns unbewusst ist, ist der Mond, ist klar, weil der Mond hat ja nicht die Bewusstseinskräfte, darum ist er in der Nacht und nicht unter Tag, sondern unter Tag ist die Sonne, die alles ausleuchtet und unter Tag sind wir aufgerichtet. Da haben wir also, sind wir ein Anthropos. In der Nacht rein physisch gesehen liegen wir schon und sind wir schon veranlagt, dass wir horizontal zur Erde auf Oberfläche kommen und da sinkt man eigentlich rein ins Unbewusste. Also beim Traum, da weiß man nicht, was passiert. Und das ist dem Mond gegeben, weil er doch der Repräsentant der Nacht ist. Und die Nacht ist aber noch mehr, sie ist eigentlich das Geheimnisvolle, wo auch die zukünftigen Leben wieder ausgearbeitet werden. Es ist nicht ein irdisches Leben, sondern dort, wo man hingeht, die Unterwelt. Und dort ist es eben finster und die Unterwelt ist gar nicht nur örtlich unten gemeint, sondern das Jenseits, die jenseitige Welt. Und das erleben wir ja nicht bewusst. Da ist gar keine Möglichkeit, dass wir das bewusst erleben, also da müsste man sehr hoch entwickelt sein. Aber die irdische Welt können wir relativ leicht schon bewusst erleben. Das hängt nur von uns drauf an, wie das Bewusstsein geschärft ist. Ja, und die Sonne selber ist eigentlich das Wichtigste, ist, dass es uns das Leben gibt. Das ist der auch die Formen schafft, also oszilliert, weil eigentlich ist ja alles, auch der Tisch ist ja ist eigentlich ein Oszillationsvorgang, ein Schwingungsvorgang. Man sieht zwar nichts, was herunterschwingt, kann man ja, aber die Form wird zusammen durch die Schwingung zusammengewebt. Und so nehmen wir die Planeten wahr und je nachdem, ob die harmonisch dann stehen im Horoskop oder nicht, aber im Individualhoroskop, davon hängt es jetzt ab, wie wir uns fühlen und wie wir mit anderen umgehen oder ob die uns fördern. Auf alle Fälle ist unser Wohlbefinden hängt am meisten von dieser harmonischen oder disharmonischen Stellung der Planeten zueinander ab. Jetzt noch was anderes eigentlich bei dem Ganzen. Wenn wir zum Individualhoroskop noch einen Blick werfen, wenn man jetzt zurückschaut in alte Zeiten, zum Beispiel auch, sagen wir mal, die jüdische Mystik. Also die Juden sind ja ein ganz altes Volk, also die Hebräer, und zwar nicht so, wie es in den Unterlagen steht, da beginnt es im zweiten Jahrtausend, die Uhr in Chaldea und so weiter, beim Mondgott sind, sondern sie gehören also zum Ältesten, zum Krebs, Saturn-Schwingungsachse. Das ist also jetzt 11.000 Jahre. Das wird aber nicht erwähnt. Aber es ist eben so. Und wenn man jetzt zum Beispiel die jüdische Mystik nimmt, man kann auch jede andere nehmen, aber nehmen wir mal die Mystik, weil wir sie eben gerade in der Genesis behandeln drum. So ist diese jüdische Mystik, die aus Ägypten kommt, wie alles aus Ägypten kommt und aus den Sumerien kommt, an sich was Reguläres, Reines. Da kann man nichts Negatives finden. Also werden wir nichts finden, was jetzt nicht regulär wäre. Also was Heeres, sagen wir so. Was Heeres, da kann man, es spricht aus sich, dass es so ist. Und womit haben sie jetzt die Alten beschäftigt? Die Alten haben sie mit dem beschäftigt, dass sie gesehen haben, wir als Menschen sind ja Geschöpfe mit anderen Wesen, zwar die niedrigsten, die kleinsten, die 10. Hierarchie, aber eben auch mit diesen ganzen hohen Wesen sind wir eins. Wir sind also mit denen eigentlich in einem gemeinsamen Raum, eben in einer Art Weltenei. Und da sind wir aber jetzt rausgeschmissen worden durch diese Schöpfergötter, die haben es mit uns also da sehr wild getrieben und haben uns hatten auch einen Auftrag natürlich, haben uns da aus dem Weltenei rausgeworfen und jetzt sind wir dann eben verführt worden. Und somit sind wir nicht mehr teilhaftig dieser göttlichen Gegenwart. Da sind wir nicht mehr teilhaftig, weil wir rausgeschmissen wurden. Dann sind wir getrennt worden, männlich und weiblich, also eigentlich so ein ganz brutal auseinandergerissen. Jetzt sind wir ohne die schon geschwächt, weil das Männliche eben das Weibliche sucht und das Weibliche das Männliche. Dann ist der Mensch sterblich, er ist krank, also eigentlich lauter schlimme Sachen und vor allem die Einsamkeit. Wenn man rausfliegt aus sowas Warmen, aus sowas seelisch auch Warmen, weil geistig auch Warmen, weil man ist ja mit allen Brüdern, sozusagen Schwestern, ist man eins. dann ist man einsam. Und der Mensch ist rausgefallen und hat niemanden mehr gehabt. Er war also jetzt da in dieser nackten, harten irdischen Welt. Und dort hat er sich natürlich jetzt vor allem in erster Linie einmal, hat er sich nicht zurechtgefunden. Und die Einsamkeit ist immer das Erste, das Schlimmste. Und wenn man jetzt diese ganzen alten Lehren hernimmt, so eben auch die jüdische Mystik, so haben die eines gesehen, ja, der Mensch ist zwar rausgefallen, er hat sich verschlechtert, aber eines ist geblieben, die Gottebenbildlichkeit. Er ist noch gottebenbildlich geblieben, allerdings verdunkelt, abgeblendet, aber er war es noch. Nur er konnte mit der Gottebenbildlichkeit nichts mehr anfangen, weil es dann etwas gefehlt, das Gleichnis. Und die Alten, da ging es immer, so wie in der katholischen Erlösungslehre, auch um die zwei Elemente, Gott Ebenbildlichkeit und Gleichnis. Was ist das Ebenbild? Ein Ebenbild können wir nur sein durch etwas, wo wir eben ein Bild der Götter sind, und das ist nur das Geistige und nur so ein Ich-Funke. Sonst können wir kein Ebenbild sein, weil das Seelische wäre man kein Ebenbild. Und dieser Funke, der ist ja da, latent veranlagt, der ist nie verloren gegangen. Also das Ebenbild ist nie abgestürzt, aber eben verdunkelt. Und das Zweite ist aber das Gleichnis. Und das Gleichnis heißt, wir gleichen den Göttern. Aber wie gleicht man den Göttern? Nur dadurch ist es auch möglich, dass wir so handeln und so im Leben drinnen stehen, dass wir wahrgenommen werden als Repräsentant der Götter. Wir sind sozusagen ihre Botschafter, man kann an uns abwesend, ja, das ist ein göttliches Wesen. Weil die Ebenbildlichkeit haben wir ja, die ist ja nie verloren gegangen, aber das Gleichnis ist verloren gegangen. Und das haben diese Kabbalisten und so weiter, die früher haben das auch gesehen. Und sie haben das klar und rein gesehen. Und was haben die jetzt gesagt? Die haben gesagt, naja, die Schöpfergötter können das nie mehr herstellen, weil die haben sie zurückgezogen. Es sind zwar ein paar Fäden noch gewesen, das sind auch die Fäden, die da drinnen sind, die beschrieben, das sind eigentlich die Fäden zu den Elohim gemeint, diese Schnürfäden. Und die sind aber dann auch abgekappt worden, sie haben sie auch zurückgezogen, haben eine eigene Gemeinschaft gebildet, also die sechs zumindest, und die helfen uns nicht mehr, die haben ihren Partikel gemacht und Schluss. Und sie hätten auch nicht die Allmacht, dass uns jetzt in diesen früheren Zustand wieder korruptieren. Man kann ja nur sagen, korruptieren oder überhaupt, na, eigentlich müssten wir uns verbessern, ohne Verbesserung könnten wir ja gar nicht mehr dorthin. Also wir haben keine Möglichkeit, uns wieder in den frühen Zustand zurückzubewegen. Mit dem haben sie die beschäftigt. Und auch in der jüdischen Mystik, da geht es auch um das. Jetzt gibt es aber nur ein Wesen, der das überhaupt machen könnte, jenes Wesen, das sich mit uns verbunden hat durch die Schöpfung selber. Denn der Christus ist ja der Schöpfergott, der mitgegangen ist mit seiner Schöpfung und der das Schöpferwerk installiert hat. Der Heilige Geist, der ist ja wir selber sind der Heilige Geist, der die Schöpfung weiterführt, könnte man es vereinfacht auch sagen. Und der Vatergott ist der Gedankenschöpfung mit Willenskräften einmal hingestellt hat, aber nichts geschöpft hat, was ausgeronnen wäre, was sichtbar wäre. Es war ein Gedankenschöpfer. Der Sohn ist der Schöpfer. Er hat es genommen und realisiert. Und wir sind ja sein Geschöpf und nur der Sohn konnte das wiederherstellen. Und so ist es dann auch passiert. Da muss man natürlich die Schöpfung lieben, weil sonst würde man es nicht machen. Das ist eben drum auch der Liebe, der Gott der Liebe. Der Vatergott ist nicht der Gott der Liebe. Das ist der Gott des Gesetzes. Der Gott der Jugend ist eben auch der Vatergott, der Saturngott. Das ist der Strenge und nicht der Sonnensgott. Der Sonnensgott hängt nämlich mit dem Lebensgeist und mit der Liebe zusammen. Weil wenn er uns nicht geliebt hätte, dann hätte er seine göttlichen Flügel nicht gestutzt. Die musste er stutzen, wer Mensch werden wollte. Er konnte nur als Mensch das Gleichnis aufrichten. Weil wenn er kein Mensch gewesen wäre, sondern Gott, kann er ja das Gleichnis nicht aufrichten. Das Gleichnis kann nur ein Mensch wieder selber aufrichten. Also dann, im Mensch muss er Kraft entwickeln, dass er zeigt, dass er das Gleichnis aufrichten kann. Von sich aus geht es nicht. Da muss er göttliche Kraft so weit sich zuerst einmal abdunkelt, dass es ein Mensch ist und doch noch die Kraft hat, dass er den Mensch nach oben hebt, wenn man das so irgendwie beschreiben kann. Und das ist eben passiert. Dieses göttliche Wesen ist dann zu uns gekommen, hat sich immer mehr verkleinert, er musste sich ja immer mehr einschränken, wenn er durch unser Planetensystem kommt, muss er immer kleiner werden, er muss ja auch durch die Sphären durch und dann muss er sich die Flügel schneiden, also er muss immer weniger Gott Gott sein, denn er wollte ja nicht Gott sein, Gott war er schon, er wollte ja Mensch werden, er musste ein Mensch werden. Jetzt ist es immer weniger geworden und dann ist er eben eingezogen in einen Menschen. Das haben wir ja schon öfter auch sehr ausführlich besprochen, dass es nicht so einfach ist, weil ein göttliches Wesen mit seinem Überbewusstsein wird ja ein Mensch verbrennen, der wird der Mensch sofort umfallen, wie durch einen Stromschlag und wird das ja nicht ertragen. Weil Bewusstsein ist das Schwierigste zum Ertragen.
Wenn er das nicht entwickelt, diese Seelenmannschaft,
ja.
Naja, der Mensch.
Das ist ganz allgemein gesprochen, dass ein Durchschnittsmensch ein göttliches Wesen gar nicht tragen kann. Und das kann er auch nicht entwickeln, weil da braucht er ja viel zu lang. Das ist der Unterschied viel zu groß zwischen so einem hohen Bewusstsein und zwischen einem menschlichen Durchschnittsbewusstsein. Das kann in vielen Inkarnationen kann er sich ein bisschen verbessern. Aber da wurde eben eine Seele gefunden, eben im Tabernakel der Welt, gab es noch eine Seele im Tabernakel des Kosmos, eben diese Lukas-Seele, und die war nicht zerstört, nicht vergiftet, und jetzt konnte die Seele eigentlich so einem hohen Bewusstsein standhalten, wenn es nicht so harmonisiert gewesen wäre, oder wenn es nicht sich von diesem Sündenfall freigehalten hätte, hätte es das auch nicht ertragen können, weil diese Astralklumpen wären zu wenig geordnet gewesen, zu wenig durchlichtet gewesen. Das wäre also für Menschen ist das gar nicht zuzumuten. Also ein Mensch kann das nicht ertragen, ein göttliches Wesen, da wäre viel zu viel Bewusstsein. Es ist dann weitergegangen, der Jesus ist dann eben ins Kreuz geschlagen worden und hat es wieder aufgerichtet, eben alle drei Wesensglieder, und das Vatermäßige konnte er nicht ganz selber machen, weil das Vatermäßige um Saturn veranlagt war, und der Saturn war ja schon vor dem Sonne, vom Sonnenzustand, jetzt musste er diese Vaterkraft haben. Also veranlagt war am Saturn der Geistesmensch, weil ja dort der Apparat sozusagen des Menschen grundgelegt wurde, also die mineralisch-physische Grundlage. Und dann beim Sonnenzustand, also jetzt heißt es Jupiter, das war ja auch früher der Sonnenzustand, ist dann der Lebensgeist grundgelegt worden, und dann das Geist selbst. Und der Christus hat jetzt alle drei aufgerichtet, die drei, und das Vatermäßige konnte er nicht selber, und hat ihm das Vaterprinzip geholfen. Und jetzt ist das Gleichnis aufgerichtet. Das Gleichnis ist hergestellt durch den Christus, aber in kosmischer Dimension, und es ist aber nicht runtergeholt, nur, also es fällt nicht automatisch uns zu, wir müssen es runterholen. Und die Aufgabe in unserem ganzen Inkarnationslaufbahn, also Inkarnation um Inkarnation, das ist ja auch eine Laufbahn, Umlaufbahn, ist, dass wir das Gleichnis runterholen, Stück für Stück. Dann können wir uns wieder zurückentwickeln und mit Recht die Ebenbildlichkeit Gottes repräsentieren, weil wir auch den Göttern gleichen. Aber wie gleicht man ihnen? Eben durch die Existenz, durchs Leben. Und im Individualhoroskop sehen wir die zwei Positionen jetzt ganz deutlich. Das eine, die Ebenbildlichkeit, ist in die Sonne. Und das wäre also Wassermann, Aszendenten, Verweiler da. Was mein Zeichen ist. Und das Gleichnis ist der Aszendent. Und jetzt sehen wir auch, warum der Aszendent viel wichtiger ist als die Sonne. Weil die Sonne tut ja eigentlich nichts. Tut auch was natürlich. Aber sie ist nicht der Pionier, der jetzt im Leben drinnen steht. Nicht der Kutscher. Der Kutscher sind wir, und unsere Kutsche ist der Astralleib eigentlich. Und jetzt müssen wir das runterholen von oben, eben das Gleichnis. Und darum ist eben immer der Aszendent das Wichtige. Und wie entsteht er? Er entsteht dadurch, dass sie die Erde, also das Terrestrische, schneidet mit der Sonnenbahn. Also mit der Ekliptik. Wer ist dann beteiligt? Also die Erde ist beteiligt und die Sonne. Und genau darauf kommt es an, dass wir es runterziehen als irdische Menschen. Während die Sonne, ist ein ruhendes Geistaggregat, aber die tut es ja nicht, die ruht einmal. Wir müssten individuell bei jedem Leben das runterziehen. Das ist aber dann verschlechtert worden auch, man sieht es ja schon bei den Juden ganz deutlich, dass dieser Gedanke, dass jetzt so ein hohes Wesen das nur mehr runterziehen kann, der war ja ganz rein. Und das nannte man Messias, das ist nämlich der Messias. Das ist die geistige Hinterung von Messias, heißt, er richtet das Gleichnis auf, und es wird das Ebenbild kann sich im Gleichnis auch ausdrücken. Das ist im reinen Jüdischen auch immer geblieben, also das ist nie gefallen, aber es hat sich damals schon gezeigt, und später dann viel mehr in der katholischen Kirche dann noch gezeigt, dass man falschen Messias-Begriff hat. Und das sieht man dann schon beim Judas, denn der hat es nicht mehr als geistigen Prozess gesehen, sondern als irdischen Prozess. Dieser Jesus sollte immer irdischer König werden, eine machtvolle Erscheinung werden. Und darum hat er auch verraten, weil der gesehen hat, der Jesus, der entwickelt sich nicht zum irdischen König. Also der hat ganz was anderes. Das war eigentlich so eine Tragödie, weil das war ja einer der höchsten Entwickelten. Und der Prozess ist nichts anderes wie der Zionismus. Der Zionismus ist eine reine Weltbeherrschung für alles und für jedes. Und die Rothschild haben das ja auch deutlich gesagt, wenn wir nicht die ganze Welt regieren, gibt es keinen Grund, dass die Welt weiter besteht. Und der Prozess hat sich auch in der katholischen Kirche stark gezeigt durch die Jesuiten. Die Jesuiten sind eigentlich die Nachfolger von dem Judas, kann man sagen. Sie machen genau dasselbe, eine irdische Herrschaft. Und auf wen berufen sie sich? Naja, auf den Christus, aber den braucht man nicht mehr, der hat seine Schuldigkeit getan. Und jetzt nimmt man die Glaubenssubstanz, der Glaube, der jetzt ein Bewusstseinszustand war, unbewusst, aber doch eine gewisse für alle Menschen geltende Schwingung, und den nützt man aus, dass man selber irdisch da Macht etabliert. Also die Jesuiten sind also raffiniert und sehr geschult und haben viele Universitäten, vor allem weil sie nicht als Pfarrer, das sind ja keine Mönche, gibt es auch, aber die wenigsten, sondern als Wissenschaftler und als Universitäten haben sie in den USA, in Südafrika sind sie sehr stark. Das Prinzip ist dasselbe Prinzip. Da wird der reine Messias-Gedanken umgebogen zu einem irdischen Machtinstrument. Und das geht ja weiter, also das ist ja nie. Aber damit sehen wir, dass das schon umgeht. Bei der jüdischen Mystik ist es nicht, da kann man nichts anhängen. Man kann vielleicht auch dem Urchristentum nichts anhängen, aber es hat sich ins Katholische eben auch der Zug reingegeben. Und da muss man immer sehen, dass bei allen Lehren, auch bei der Anthroposophie, da kann es eben auch immer schief gehen, weil die Widersacher, die wollen natürlich ein Frühstück oder ein Mittagessen. Da sehen sie unten eine reiche Schüssel mit Fleisch, dann sehen sie eine Kiste mit Zigarren oder eine Weinkaraffe und da stürzen sie runter und verderben es natürlich. Also man darf sich nicht wundern, weil das ist ja ihre Aufgabe. Und wo immer was Reines ist, sind sie, bei dem Islam natürlich genauso, das ist auch von Anfang an schon entstellt worden, das ist aber ihre Aufgabe. Darum ist es gar nicht so sonderbar. Aber dieses Messias, der Messias-Gedanke, ist ein ganz reiner und richtiger Gedanke, nur er ist eben ins Irdische immer umgebogen worden. Für uns ist wichtig, dass wir bei jeder Inkarnation möglichst viel runterholen von dem, was etabliert ist, oder ja, etabliert ist, in kosmischer Dimension. Wir können es aber runterholen, weil es ist ja hergestellt. Für uns wurde es ja hergestellt. Nur für uns, für jeden anderen ist es ja nicht gemacht worden. Und das ist der Sinn der einzelnen Leben, und das heißt dann Geist selbst. Wenn wir das runterholen, dann ist es
das Geist. Und das ist ja auch so beim Religiösen, ist ja auch der Einzelne viel mehr geeignet, dass es also in diesen Gruppen entstehen, so Gruppendynamiken, das ist ja viel besser, wenn der Einzelne ein religiöses Bewusstsein entwickelt, ja, und das lebt aus eigenen, da ist es sehr viel annehmlich, ja, oder auch schöner zum Anschauen. Bei den Indischen, wo eigentlich ein natürliches Gefühl der Ehrfurcht und so ausgenutzt wird und geknechtet.
Ja, das ist ja in Zukunft wird es ja viel stärker sein in diesem wahrsamen Zeitalter. Da wird eben jeder so ein Gottesträger sein, und da wird die Verfälschung wird dann nicht mehr sein, weil es gibt so viele Starke, die sich eben nicht verfälschen lassen. Und die drinnen leben in diesem eigenen Wesensmittelpunkt. Und ihrerseits wieder zusammenwirken.
Und das ist aber irrsinnig schmerzvoll, weil das ist einerseits die eigene Verfehlungen an einem selbst wahrzunehmen,
das
ist seine eigene Größe, es erst einmal wahrzunehmen, wie tue ich jetzt.
Aber das entwickelt sich jetzt rasch, also das sind ganz große Fortschritte jetzt, das muss man sagen. Also die Welt jetzt kann man nur vom Positiven sehen. Das Negative müssen wir schon sehen, aber das Negative hat keine so große Zukunft. Nur wo viel Licht ist, da ist ja natürlich viel Schlacke auch. Aber die Schlacke ist ja gerade das Wichtigste, die wird jetzt weggeräumt. Darum kommt nur ein Schatten reingekommen. Aber das Geistige und das Lichtvolle, überall in der Wissenschaft, wo immer das ist, man hat es eigentlich gar nicht vermutet, dass da so viel jetzt ist, so viel, was auch Substanz hat und was nicht umfällt. Also das ist nur positiv zu sehen, was früher gar nicht war. Und das wird sich noch viel mehr verstärken. Ja, ich habe einiges, aber ich würde sagen, machen wir für heute einfach eine halbe Stunde.